Sie hören Des Schenitz End von Paul Bartsch, bearbeitet von Studierenden der Hochschule Merseburg des Studiengangs Kultur- und Medienpädagogik.
Na, schöne Ferien gehabt?
Ja, ein bisschen kurz.
Das letzte Wochenende war schon ziemlich fett.
Oh Mann, Alter, ich weiß ganz genau, an welche Party du denkst.
Die war echt der Wahnsinn. Und Mann, dein Auftritt war echt genial. Das hätten Sie hören müssen, Frau Pohl.
Freut mich, dass ihr ein paar schöne Wochen hattet und dass scheinbar die ein oder andere Veranstaltung noch so positiv nachhängt. Vielleicht habe ich ja beim nächsten Mal die Chance, deine Gesangskünste live zu erleben, Toni. Doch nun möchte ich euch bitten, dass wir uns gemeinsam in das neue Schuljahr stürzen. Und wir beginnen mit einem neuen Thema. Dem Mittelalter. Ja, ich weiß, ihr habt das schon oft behandelt. Ich würde aber gern nochmal einen anderen Fokus darauf legen. Von Reformation habt ihr doch alle schon mal gehört. Was war denn der Auslöser für die Reformation, Emi?
Luther fand's scheiße, dass die ganzen Pfarrer und Priester vom Ablass ihr prunkvolles Leben finanziert haben, oder?
Stimmt. Das hatte wohl wirklich wenig mit dem ursprünglichen Gedanken des Christentums zu tun. Aber es waren ja nicht nur die einfachen Leute, die darunter zu leiden hatten. Ich wollte gern mit euch Hans Schenitz beleuchten. Der war Spielball zwischen hohen Herren, was ihn schlussendlich auch den Kopf gekostet hat.
Wann kommt der denn nun? Der neue Erzbischof?
Wir wollen ihn auch sehen.
Er soll noch jung sein und einen stattlichen Arzt dazu.
Still, ihr Weiber. Er ist doch ein Mann des Glaubens.
So geht's wohl allweil zu in Halle. Man steht und gafft, dass was passiert.
Und dann geht man heim und alles bleibt beim alten Martin.
Es sei denn, Meister Gericke, ein Esel zertrampelt uns die Rosen.
Aber Vater, es heißt doch, der Erzbischof sei ein feiner Herr, der Gutes tue für die Städte. Der Albrecht ist doch kein Esel, oder?
Natürlich nicht, Hans.
Wir müssen nur aufpassen, dass er uns nicht sattelt. Was, Hornmeister Schenitz?
Recht hast du, Gericke. Die Stadt soll er uns nicht antasten, der Kirchenmann. Nun, Gericke, vielleicht bringt's ja wirklich den Aufschwung an die Saale. Immerhin will Albrecht hier bei uns und nicht drüben in Magdeburg hausen.
Was man ja verstehen kann. Die haben zwar ihren spitzen Dom, der in des Herrgotts Himmel sticht, aber wir haben das Salz und den Handel und das Geld.
Und die Frauen.
Genau, Gericke, wir haben das Geld und eben das macht mir Sorgen.
Sieh nur, Vater, was für ein stolzer Mann er ist, der Erzbischof. So freundlich, jung und gut gekleidet nach der Mode. Ihm tät ich wohl gerne dienen.
Du, Hans, willst du ihm die Stiefel putzen, das Rost striegeln oder den Becher befüllen?
Und das schätze mir den Buben nicht, Gericke. Er kann schon mehr als 2 und 2 zusammenzählen. Mit Zahlen machst du ihm nichts vor.
Nun, damit listig jonglieren, käme dem Albrecht wohl nicht ungelegen, glaube ich.
Wie meinst du das, Meister Gericke? Mit Zahlen kann man doch nicht jonglieren, wie etwa der Gaukler dort mit seinen Kugeln.
Nun, Hans Schenitz, du bist noch jung. Du lernst die Mathematiker, wie sich's gehört. Später wirst du sehen, dass man die Zahlen auch recht hübsch verdrehen und verschieben kann.
Red dem Jungen nicht solches Zeug an, Gericke. Noch ist er ganz unverdorben und auf geradem Wege. Der krümmt sich im Leben früh genug.
Bemerkt ihr, wie fasziniert der junge Schenitz von Albrecht ist? Er ist komplett geblendet von seinem majestätischen Auftreten und würde ihm wahrscheinlich gerne dienen, ohne zu berücksichtigen, ob er denn auch ein guter Mensch ist.
Hä? Ja klar, das ist doch voll normal, dass man genauso reich und fame sein will wie der. Wenn so ein Star zu dir in die Stadt zieht, das ist doch auch mega voll krass die Ehre.
Reichtum und Außenwirkung ist nicht alles. Ich denke, das solltet ihr auch wissen. Ist es nicht auch noch heute so, dass viele junge Stars mit ihrem Reichtum und der Aufmerksamkeit nicht umgehen können und sich dann in Probleme verstricken?
Klar, ey, die stürzen dann alle voll ab, wie Britney damals mit ihrer Assi-Klatze.
Ja, hey, mach sie mal nicht so schlecht. Britney hat sich dann auch wieder gefangen.
Naja.
Wir alle sammeln Erfahrungen, die uns prägen. Die Frage ist, wie wir damit umgehen.
Pff, boah, echt? Das sagen meine Eltern auch ständig. Immer dieses Geschwätz. Ich hab's schon so oft gehört. Ich könnte ein Lied davon singen.
Das wäre doch eine Idee. Versuch's doch mal.
Hä? Wie jetzt? Hier? Okay. Warte. Muss mal kurz überlegen. Wie fange ich an? Ah ja, okay.
Man kann den Kindern nichts ersparen. Was weiß man schon in jungen Jahren? Solang die Welt uns offen steht und jedes Rad sich dreht, es ist das Recht der jungen Leute, mit frischem Mut die Welt zu sehen. Wer nicht gleich zögert und nicht scheut, der wird auf neuen Wegen gehen. Man kann den Kindern nichts ersparen. Was weiß man schon in jungen Jahren? Solang die Welt uns offen steht und jedes Rad sich dreht, zu eng ist doch das Vaterhaus, als dass man's dort aushalten kann. Ein junger Mensch will hoch hinaus und besser jetzt als irgendwann. Man kann den Kindern nichts ersparen. Was weiß man schon in jungen Jahren? Solang die Welt uns offen steht und jedes Rad sich dreht, man kann den Kindern nichts ersparen. Was weiß man schon in jungen Jahren?
Danke für den musikalischen Beitrag, Toni. Da ist es ja schon angeklungen, dass Schenitz auch gern Karriere machen möchte. Er hofft auf eine Anstellung bei Kardinal Albrecht, den er bereits bei dessen Ankunft bewundert hatte.
Naja, aber so ganz ohne war der Kardinal auch nicht. Der hatte auch keine weiße Weste und war nur auf seinen Vorteil aus.
In Halle hat er ja aus zwei Kirchen eine bauen lassen. Das ist heute die Marktkirche. Den Dom hat er umbauen lassen. Und außerdem hat er einen Friedhof, also den Stadtgottesacker, und die Moritzburg errichten lassen. Und durch den Ablasshandel konnte er auch seine Reliquiensammlung erweitern. Das hat er als Dienst für den Glauben gesehen.
Der war ja ein ganz schöner... sorry. Ich meine, das klingt nach einer ganz schönen Ego-Schiene. Also armen Menschen Geld abziehen und damit die Hoden von irgendwelchen angeblichen Heiligen kaufen zu können. Ja.
Nun, wir werden nach der Pause dort anknüpfen. Die Stunde ist vorbei. Bis gleich.
Ja. Hey Toni, was schreibst du denn da? Einen neuen Song?
Ja, ey, wollt ihr mal hören?
Oh, ja! Immer doch, hau raus!
Er
es zählt nichts, wenn du gehen musst, ob du dein Leben lang auf Daunen oder Dornen ruhst. Drum überleg dir, was du tust, im eitlen Überschwang. Der eine hängt am groben Strick, den anderen trifft ein kalter Stahl, den dritten bricht es das Genick, so findet jeder sein Geschick. Am Ende des Lebens allemal, am Ende allemal.
Mal hin, wir wollen weitermachen. Ihr habt ja vor der Pause schon bemerkt, dass der Kardinal ein durchaus sehr ausschweifendes Leben geführt hat. Seit 10 Jahren ist er nun in Halle. Er wurde von Papst Leo zum Kardinal ernannt. Vorher war er Erzbischof und ließ die Moritzburg als seine Residenz bauen. Er ist auch schon in Konflikt mit Luther geraten. Wer fasst kurz zusammen, worum es dabei ging? Ja, Luca?
Also einer der Hauptgründe war auf jeden Fall der Ablasshandel. Luther kritisierte die Doppelmoral dabei. Auf der einen Seite konnten sich nämlich die Menschen von ihren Sünden freikaufen und der Klerus konnte davon sein ausschweifendes Leben finanzieren.
Nutten und Koks!
Naja, nicht ganz. Das hieß eher Mätressen und Wein. Ah. Aber ja, im Grunde hast du recht.
Sag ich doch.
Na, das widerspricht aber den christlichen Werten. Völlerei beispielsweise ist eine Todsünde, genauso wie Wollust.
Nicht nur das. Albrecht hatte auch zu viele Ämter inne und damit zu viel Macht. Eigentlich war das rechtlich eingeschränkt, aber Albrecht hat sich beim Papst eingekauft, damit er keine Vorteile einbüßte. Johann Tetzel hat durch seinen Ablasshandel dafür gesorgt, dass Albrecht unter anderem hierfür die Schulden zahlen könnte. Ich habe euch mal 2 Texte mitgebracht. Der eine ist von Tetzel, wie er zur Bevölkerung spricht. Der andere ist von Luther. Das ist eine Anklage gegen den Ablasshandel. Luca und Emi, lest doch mal bitte die Texte vor.
Oh ja. Also. Herbei, herbei, ihr Bürger und Bauern, ihr Händler und Knechte, ihr Sünder all unter der Sonne. Gottes Zorn wird euch strafen, dass ihr alle in der Hölle schmoret. Doch verzweifelt nicht. Ich bringe euch Ablass für all eure Sünden. Der Papst höchst selbst sichert euch Vergebung zu. Für einen geringen Obolus. 9 Gulden nur für Kirchraub und Meineid. Und habt ihr euer Nachbarn wohl erschlagen? Kömmt eure Seele sogar schon für 8 Gulden wieder frei. Denn wisset, nur wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt.
Voll krass, oder? Du musst nur das nötige Kleingeld haben und schon bist du all deine Sünden wieder los. Ich würde sagen, nicht nachhaltig.
Ja, das war im Mittelalter leider gang und gäbe. Die Kirche hatte einfach zu große Macht, die sie für sich selbst genutzt hat. Das war ja Kritikpunkt von Luther. Emi, liest du doch mal Luthers Position vor.
Okay. Eure kurfürstlichen Gnaden denken nur nicht, dass der Luther tot sei. Er wird auf Gott ganz frei und fröhlich pochen und mit dem Kardinal ein Spiel anfangen, auf das er nicht gefasst ist. Hiermit sei euch kundgetan. Wenn der Abgott des Ablasshandels nicht beendet wird, so ist dies für mich, um der göttlichen Lehre und christlichen Seligkeit willen, ein unausweichlicher Grund. Eure kurfürstlichen Gnaden ebenso wie den Papst öffentlich anzugreifen. An eurem Beispiel soll die Welt erkennen, dass da kein Unterschied ist zwischen einem Bischof und einem Wolf, der jeder läufigen Hündin nachsteigt. Ich gebe euch 14 Tage Zeit für eine öffentliche Antwort. So diese nicht eintrifft, wird mein Büchlein gegen den Abgott in Halle hinausgehen, in alle Welt.
Boah, krass, das ist aber ein direkter Angriff gegen Albrecht und seinen Lebensstil, oder?
Jawohl. Und Luther hat in der Region immer weiter an Einfluss gewonnen. Kardinal Albrecht sah dadurch seine Position gefährdet, da er die Unterstützung im Volk verlor. Lasst uns jetzt schauen, welche Rolle Schenitz dabei spielt. Albrecht hat ihn angeworben, um seinen Lebensstil weiter zu finanzieren und zu fördern. Auch Schenitz erlebt den Konflikt zwischen den angestrebten christlichen Werten und Albrechts Leben. Schon als Schenitz als Kammerdiener eingestellt wird, trifft er nicht nur auf Albrecht, sondern auch auf eine seiner Mätressen.
Dies, meine Holde, ist der Schenitz Hans, gut anzusehen und flink im Kopf. Nun, junger Freund, stell deine Rechenkunst in meinen Dienst. Ein Kammerdiener ist ein hohes Amt, es soll auch nicht ein Schade sein. Komm und lass uns darauf trinken, dass dein Leben sich an meines binde.
Auch die Rechenkunst hat Grenzen, euer Gnaden. Wo kein Regen auf den Staub fällt, wird kein Korn geerntet werden.
Oh, was für ein Philosoph. Dies Halle hat gar angenehme Bürger.
Das gerade ist, mein Schöngeist, doch die Kunst. Die Zahlen stehen fest, gleichwohl du kannst ihnen Namen geben. Verlust und Schulden klingt nicht gut, du wirst das rechte Wort schon finden. Der Fugger ist ein kluger Mann, dem kommt der Zins doch ganz gelegen, den du ihm auf Verlangen bietest.
Aber wie lange wird er darauf warten müssen?
Wie lange wartet mancher auf Gerechtigkeit vom Herrn?
Am jüngsten Tag, so ist's gewiss, steht jeder von uns gerade.
Doch nun genug, es schmollt die schöne Bäckerstochter und ich will ihr eben zeigen, was mir heute schon gerade steht.
Haben sich die Leute in der Stadt das gefallen lassen? Also öffentlich eine Mätresse haben.
Ja, finde ich auch unmöglich. Anderen Leuten Ablassbriefe verkaufen, damit sie sich von ihren Sünden befreien können und selber als Kardinal gegen die Abstinenz verstoßen. Also.
Ja. Daher kommt ja auch der Spruch, öffentlich Wasser predigen und heimlich Wein trinken. Man hatte nicht die Möglichkeit, gegen Albrecht vorzugehen. Aber insgeheim hat sich das Volk schon über ihn lustig gemacht.
Das könnte ja in etwa so geklungen haben.
Jeder liebt den Kardinal, ein Mann von Gottes Gnaden. Ablassbriefe hält er feil und nicht zu seinem Schaden. Sein Häuschen ist die Moritzburg von purem Gold, sein Hut. Er mehrt den Glauben an den Herrn und auch sein Eigengut. Doch besonderes Interesse weckt des Kardinals Mätresse. Besonderes Interesse weckt des Kardinals Mätresse. Albrechts harter Dienst ist wohl, den Luther fernzuhalten. Muss in dieser Stadt des Bürgers Frömmigkeit verwalten. Von Silber ist sein Bischofsstab, das Heiltum ist sein Schatz. Und wenn er durch die Straßen fährt, macht man dem Wagen Platz. Doch von größtem Interesse ist des Kardinals Mätresse. Doch vom größten Interesse ist des Kardinals Mätresse. Der Albrecht ist ein Zauberer, macht aus zwei Kirchen eine. Er kennt die Mächtigen dieser Welt, nur Gnade kennt er keine. So weiß er auch in Politik und Recht so manchen Trick. Und füllt die leeren Kassen auf mit List und mit Geschick. Doch das größte Interesse gilt des Kardinals mit Resse. Doch das größte Interesse gilt des Kardinals mit Resse.
Nicht schlecht.
Und Schenitz? Welche Position hatte Schenitz?
Schenitz stand zwischen Volk und Kardinal. Er hat versucht, möglichst effizient die Gelder für Albrecht zu verwalten.
Sie meinen wohl, er hat die Zahlen frisiert?
Ja, genau das hat er getan. Zunächst nur für Albrecht. Doch später ging es ihm auch um seinen Vorteil.
Endlich ist es von Leipzig herübergebracht. Das gedruckte Verzeichnis der Reliquienschätze meines neuen Stifts in Bild und Wort. Schau nur, Schenitz, alles ist aufgezählt. Der Zahn von Johannes dem Täufer, Garn von der Mutter Maria selbst gesponnen und hier ein Stück der Arche Noah. Sogar der vollständige Körper des heiligen Erasmus befindet sich in meinem Besitz. Apropos Besitz, die Kassen sind mal wieder leer.
Nun ja, die Bauten kosten Geld, die ihr in Auftrag habt gegeben. All die Straßen, die Kirche, die neue Residenz und jene Reliquienschätze, die hier angehäuft.
Was ist damit? Was willst du sagen?
Ich meint, ihr solltet das Heiltum vielleicht öffentlich zur Schau stellen im neuen Stift. Das Volk findet in der Betrachtung Trost und Vergebung seiner Sünden. Und Spenden werden reichlich fließen.
Ein kluger Gedanke, mein Freund. Gleichwohl reicht das auf Dauer? Mich wundert, Schenitz, dass an deinem Haus der Bau um vieles besser läuft als anderswo. Wie kömmt das wohl?
So scheint's nur, euer Gnaden. Mir bläst der Wind gar heftig ins Gesicht, weil für den Bau der Tittenklapp muss abgerissen werden.
Der Tittenklapp, das Hurenhaus am kühlen Brunnen, zu dem die braven Bürger gern mal nach der Messe stiegen. Da steht ja dein Palast auf wahrlich guten Fundamenten.
Nicht so schlau, das Bordell abzureißen, oder? Da waren sicher einige angepisst.
Das kannst du wohl laut sagen. Es wurde in der Stadt kritisch betrachtet. Nicht nur, weil Schenitz den Tittenklapp hat abreißen lassen. Und seine Stellung bei Albrecht wurde hinterfragt. Auch seine Frau Magdalena machte sich Sorgen.
Hans, was hast du denn? Du siehst nicht glücklich aus. Warst du am Haus, um mit den Handwerkern zu reden?
Nun gut, Magdalena, ich war dort, ja. Und es geht vorwärts auf dem Bau, glaub mir. In ein paar Wochen schon werden wir einziehen, dort am kühlen Brunnen.
Ach Hans, ich wollte, du hättest es nochmals bedacht. Es gibt viel böses Blut nun, da du in des Albrechts Diensten stehst.
Ach, diese Neider, lass sie reden.
Sie reden nicht nur deshalb, sondern fragen auch, woher das viele Geld nun kommt, um dieses Haus zu bauen, so prunkvoll wie kein zweites hier am Orte.
Du weißt, der Albrecht hält gar große Stücke auf die Kunst, mit Zahlen richtig umzugehen. Und ich hab davon meinen Nutzen.
Du tust doch Unrecht nicht, mein Hans. Ich wüsste nicht, wie ich treten sollte durch meine Tür, wenn diese aufgestellt wäre zwischen dem, was richtig ist und falsch.
Sei unbesorgt, du gutes Weib, es wird vorübergehen. Wenn man Erfolg hat, sind die Neider stets nicht fern.
Ihr seht, Schenitz war in der Stadt nicht mehr so hoch angesehen. Jetzt setzt er aber noch eins drauf, indem er Kardinal Albrecht die Mätresse ausspannt. Mirabella Frascati wurde von Kardinal Albrecht nach Halle eingeladen. Er wollte ihre Gesangskunst fördern. Doch dann begegneten sich Frascati und Schenitz und hatten eine Affäre. Das hat sich natürlich herumgesprochen und Albrecht fand das nicht so gut.
Hey, na klar. Wenn mir jemand meine Freundin aussparen würde, wäre ich auch voll angepisst.
I Mein Mann ist wie ein Gockelhahn, sein Kampf vom Stolz geschwellt. Begierde steigert seinen Wahn, noch läuft es nicht nach seinem Plan, geht unter gleich die Welt. Der eine hängt am groben Strick, den anderen trifft ein kalter Stahl, den dritten bricht es das Genick, so findet jeder sein Geschick. Am Ende des Lebens allemal, am Ende allemal.
Trifft es ganz genau. Liebe Klasse, beachtet, nach 20 Jahren in Halle wird es für Albrecht langsam heiß. Auch für Schenitz wird es heikel.
Nun bin ich an die 20 Jahre schon in diesem Halle und ward nie weniger geliebt als heute. Der Stadtrat murrt ganz offen, die Leute rennen in die Kirchen der Protestanten zu verehelichten Pfaffen und bei mir stehen nur noch die Gläubigerschlange. Und was mir da als Spiegelbild entgegenstarrt, hebt meine Stimmung keineswegs. Wer könnt? Der Kanzler, Dr. Lorenz Zoch, nun, was kann er wollen?
Soeben, Euer Gnaden, kam die Nachricht aus dem Stadtrat. Die Lutheraner sind dort jetzt in der Überzahl. Die letzten Braven fallen ab vom rechten Glauben. Beim Abendmahl fließt reichlich nun der Wein.
Vorbei die Zeit, da man den Überbringer schlechter Kunde köpfte. So werden aus Halloren nun Halunken wohl. Doch wer es wagt, das Stift mir zu entweihen, der darf auch nicht die Hölle fürchten.
Ihr schreckt die Leute nicht, mein Herr. Dem Luther strömen sie in Scharen zu. Und ihr sollt euch nach Mainz begeben, fliegt's auf diesen frisch gedruckten Blättern durch die Stadt.
Und Schenitz, hält der treu zu mir?
Der Schenitz! Dass er am kühlen Brunnen residiert und dafür ließ den Tittenklapp abreißen, das trägt ihm mancher heute noch nach. Dazu ist er ein Kaufmann und ein Kaufmann schaut immer, womit er am besten verdient. Nimmt die Wetterfahne auf dem Roten Turm, die ist verlässlicher als der.
Die Luft ist rau in Halle an der Saale. Ich werde alt und müd des ewigen Streites mit dem Luther. Diese Stadt ist mich nicht wert, allein ich kann nicht einfach so verschwinden. Ein Kardinal verliert nicht sein Gesicht.
Ich kann euch schon verstehen, Euer Gnaden. Doch vielleicht weiß ich da einen eleganten Ausweg.
Lass hören. Na, es derart auf die Spitze treiben. Der Luther wettert schon genug.
Ja.
Jetzt verstehe ich, Lorenz Zoch, du bist bei Gott gerissen. Und du meinst wirklich, dass der Luther?
Der spielt damit. Wem wäre mehr gedient als ihm, wenn ihr von seiner Haustür wichet?
Du triffst ihn?
Heute noch, wenn ihr wollt. Er wird hier auf die Kanzel steigen.
Na, nicht so lange ich's verhindern kann. Nun gut, er mag zuvor bei mir erscheinen. Du sorgst dafür, dass niemand ihn erkennt. Ich würde zum Gespött der Leute.
Sehr wohl, das würdet ihr gewiss.
Oh Mann, ist ja klar. Die Obrigkeiten verbünden sich so hinter vor. Sorry, aber ey Leute, regt mich mega auf.
Emmy, du regst dich auf wegen dem Plan, dass Albrecht abhauen will, richtig?
Ja, klar.
Aber was genau war die Absprache zwischen Luther und Albrecht?
Na, ich glaube, es ging darum, dass wenn Albrecht Halle verlässt, Luther aufhören würde, den Kardinal an den Pranger zu stellen, oder?
Herr Luther sagt, was wäre es euch wert, dass ich von hier verschwinde?
Herr Albrecht, habe ich mich verhört? Was pfeifen mir die Winde?
Ach, Luther, kommt nun, ziert euch nicht, ich bin die Sache leid. Helft mir zu wahren mein Gesicht, dann enden wir den Streit. Was wir zu tun, ist gut verteilt.
Ich werde euch verfluchen, wenn ihr schon außer Landes weilt.
Wer sollte mich dort suchen?
Ihr haltet eure Seele rein.
Das Urteil ist nicht meins.
Ich zieh dann in Halle ein.
mir geht's gut in Mainz.
Ja, sag ich ja, richtig hinterhältig. Der eine haut einfach ab und zieht seinen Kopf aus der Schlinge und der Luther ersetzt ihn und hat somit auch, was er will. Was denn mit dem Schenitz?
Nun, Hans Schenitz muss als Bauernopfer herhalten. Wisst ihr, was das für ihn bedeutet?
Nun, ich denke, dass er verurteilt wird für die Dinge, für die der Kardinal eigentlich verurteilt werden sollte.
Aber ganz unschuldig ist Schenitz auch nicht, oder?
Ja, sicher. Er hat das Geld, das der Kardinal über den Ablasshandel ergaunert hat, in den Bau vom Eigenheim investiert und damit veruntreut. Aber dass er für alles allein gerade stehen muss und die beiden Kirchenmänner diesen heimlichen Pakt geschlossen haben, ist doch nur sehr weit weg von Gerechtigkeit.
Ja, da hast du schon recht. Aber der Schenitz ist wohl auch ganz schön gierig geworden. Ich habe da mal ein kleines Lied verfasst. Ich finde, das trifft es ganz gut.
Wer ahnt schon, wenn er eifrig strebt, wohin die Reise geht? Die Fliege, die am Honig klebt, hat wohl die längste Zeit gelebt. Die Einsicht kommt zu spät. Der eine hängt am groben Strick, den anderen trifft ein kalter Stahl. Den dritten bricht es das Genick, so findet jeder sein Geschick. Am Ende des Lebens allemal, am Ende allemal.
Konnten den doch nicht einfach so aufhängen. Es braucht doch Beweise, eine Anklage und all den Kram, oder?
Ja, was wurde denn genau vorgeworfen? Und hat Schenitz sich nicht verteidigt?
Ja. Im Mittelalter liefen Anklagen und Verurteilungen anders ab als heutzutage. Es gab für den Angeklagten keine Verteidigung.
Was?
Mal schauen, wie Schenitz' Urteilsspruch zustande gekommen ist.
Schaut auf zur Sonne, Hans von Schenitz, ehe die Wolken sie verdunkeln, denn es könnt für immer sein. Und möge das Licht der Wahrheit wie ein strahlend heller Blitz niederfahren auf diesen Ort. Hier steht ihr vor Gericht in schwerer Schuld, die zu beweisen sich erübrigt fast.
So sagt, was man mir vorwirft, auf dass ich Stellung nehmen kann dazu.
So hört, ihr halschen Bürgersleut, was diesem wird zur Anklage vorgebracht. Dem Schenitz Hans, kurfürstlicher Kammerdiener einst und hochbestallter Bauverweser noch, wird hier zur Last gelegt, mit doppelter Rechnung geprellt und betrogen zu haben, Jahr um Jahr, den Erzbischof und Kardinal, seinen kurfürstlichen Gnaden Albrecht von Brandenburg. Er hat die Taschen heimlich sich gefüllet, des Weiteren davon ein Haus gebaut, die halsche Bürgerschaft getäuscht und eigenen Vorteil stets verfolgt. Das Lamm nach außen ist ein Wolf, stets hungrig und höchst gefährlich dazu. Nun hat er selbst die Hand gebissen, die zum Füttern alle Zeit bereit. Jedermann liegt klar vor Augen, dass dies höchste Strafbedarf.
Ich hab getan, was alle tun. Schaut euch doch um. Solange der Taler auf dem Rande rollt, kannst du nicht sagen, wie er fällt. Kopf oder Zahl? Was also gut sei und was schlecht? Dem Albrecht habe ich treu gedient. In seine Kassen ist der Taler meist geflossen.
Nun, Schenitz, euer Haus am kühlen Brunnen ist nicht gerade die Karte eines Dieners.
Jede Rechnung ist bezahlt.
Ja, freilich, die meisten sogar doppelt. Gestehe er seine sonderliche Mathematika doch ein. Dem Erzbischof hat er gar manche eigene Rechnung untergeschoben. Und ihn, den großmütigen Landesherrn, also betrogen und bestohlen.
Den Albrecht? Ich bestohlen?
Den Albrecht! Ich bestohlen! Ein Geständnis will ich meinen, das wie ein strahlender Blitz das Licht der Wahrheit wirft.
Aber nein, so war es nie und nimmer.
Ach, Schenitz, gern hätte ich ein leichteres Amt, doch euer Starrsinn lässt mir keine Wahl. Ich muss euch der Befragung unterwerfen, die zu Recht als hochnotpeinlich gilt. Und dass das Wörtchen peinlich seinen Ursprung hat in Pein, das ist euch sicher nicht ganz unbekannt.
Ich kann nicht sagen, was nicht stimmt. Der Herrgott ist mein Zeuge.
Ja, seht ihr? Ich frage nochmal, wie kam es zu einer Verurteilung? Der gibt doch nichts zu.
Was glaubst du wohl? Denk doch mal an die Epoche, welche wir gerade behandeln.
So lautet mein Urteil, Tod durch den Strang. Am Hals soll er hängen, bis die Seele sich vom Körper trennt. In Buße für seine Sünden trete er vor unseren Herrn, auf dass ihm dereinst vergeben werde vor dem jüngsten Gericht. Ich setze meinen Namen noch unters Geständnis, und da die Sonne hinterm Kreuzvorwerk sinkt, werde das Urteil sogleich nun vollstreckt.
Mann, ey, die haben den da gleich aufgeknüpft. Krasse Nummer. Der Richter fand's wohl ziemlich geil, Schenitz seine Macht spüren zu lassen.
Mensch, Schenitz hat sich seinen eigenen Strick gedreht, findet ihr nicht?
Naja, sicher, er ist nicht ohne Schuld gewesen. Aber das Urteil ist doch wirklich zu hart. Und überhaupt kann man ja von Rechtsprechung in keinem Fall sprechen.
Ja, das sehe ich auch so. Und ich möchte euch an dieser Stelle gar nicht abwürgen. Leider ist die Stunde vorbei. Ich danke euch für all eure Kommentare und eure Mitarbeit zu diesem Thema.
Bitte, bitte.
Nächste Woche knüpfen wir hier noch einmal an und werden uns mit einer interessanten Persönlichkeit aus dem späten Mittelalter beschäftigen.
Hey, Frau Pohl, ich fand's echt nice heute und ich habe zum Abschluss noch mal einen kleinen Song vorbereitet. Ist das okay?
Ja,
machen wir
einen
raus.
Am Ende des Lebens wirst du gleich mit jedem auf der Welt. Denn ob du arm bist oder reich, der Tod führt doch den letzten Streich. Die Sichel rauscht durchs Feld. Der eine hängt am groben Strick, den anderen trifft ein kalter Stahl. Den dritten bricht es das Genick, so findet jeder sein Geschick. Am Ende des Lebens allemal, am Ende allemal.
Sie hörten Des Schenitz End von Paul Bartsch, eine Produktion des vierten Semesters Kultur- und Medienpädagogik, Fachbereich Soziale Arbeit, Medien, Kultur der Hochschule Merseburg. Leitung Frank Fenske und Paul Bartsch. Sprecher Charlotte Pohl, Jenny Ettling, Anja Färber, Julia Kreische, Toni Behrens, Romy Lödel, Lea Konitz, Alexander Potschkat, Christian Wortsfeld, Paul Bartsch, Erik Gottwald, Johannes Pälchen, Sarah Christel und Kolja Gorf.